Herausgehört. Der Podcast zur Edition Angewandte. Neuerscheinungen aus der Buchreihe der Universität für Angewandte Kunst Wien. HerausgeberInnen und AutorInnen im Gespräch mit Roman Tronner.
Herzlich willkommen. Vor den Museen stehen wieder Schlangen, die Sesselreihen der Theater füllen sich, allerorts bieten Festivals erneut umfangreiche Programme. Es scheint, der Kunst- und Kulturbetrieb geht nach der Pandemie nahtlos weiter, als hätte es keine Rufe nach Neuorientierung gegeben. Und doch gibt es Unbehagen, fordern Kulturschaffende und ExpertInnen eine neue Agenda der Kulturpolitik. Einer von ihnen ist heute mein Gast, Michael Wimmer. Guten Tag.
Hallo.
Michael Wimmer, Sie sind Gründer und heute Vorstand von EDOKULT, einem Institut, das sich forschend und beratend der Kultur widmet. Sie waren viele Jahre Geschäftsführer des österreichischen Kulturservice, sind kulturpolitischer Berater und äußern sich regelmäßig zur Kulturpolitik auf Ihrem Blog michael-wimmer.at. Ende 2022 ist der von Ihnen in der Edition Angewandte herausgegebene Sammelband für eine neue Agenda der Kulturpolitik erschienen. Sie und viele weitere Autorinnen plädieren darin für eine neue Agenda der Kulturpolitik. Höre ich da heraus, dass die bisherige Kulturpolitik in Österreich unzureichend war oder ist?
Die österreichische Kulturpolitik ist vielleicht die größte Erfolgsgeschichte, die es nach 1945 zu verzeichnen gibt. Das war ein kleines Land, ökonomisch weitgehend zerstört, desavouiert in der Mitwirkung vieler Akteure am Nazi-Regime, viele, die nicht geglaubt haben, dass dieses Land noch einmal hochkommen würde. Und da hat es eine Kulturpolitik verstanden, innerhalb weniger Jahre dieses Land zu einer Kulturnation zu verklären, sich damit auf ein großes kulturelles Erbe zu beziehen, sich selber zu einem Land der Sänger und Geiger hoch zu stilisieren, eine breite kulturelle Infrastruktur auszubauen und damit für mich sehr beeindruckend, einen Kleinstaat im Herzen Europas einen Bekanntheitsgrad zu geben, weltweit und damit auch touristisch attraktiv zu machen. Ich kenne kein anderes Land, das ähnlich erfolgreich gewesen ist. Und ich verorte in den 70er Jahren dann den Beginn einer kulturpolitischen Agenda, die mit dem Beibehalt einer großen Bedachtnahme auf das kulturelle Erbe, daneben auch sich stärker dem zeitgenössischen Kunstschaffen der freien Szene verpflichtet hat und damit eine breite Infrastruktur entwickelt hat, die auch zunehmend von mehr Leuten in Anspruch genommen wird, die aber in sich selber Fehlentwicklungen mit sich gebracht hat, die rund um Corona noch einmal ganz besonders zur Auswirkung gekommen sind. Und jetzt stehen wir mit Corona vor einer gespaltenen Situation, wo auf der einen Seite viele Akteure sagen, wir müssen nichts anderes als zurück zur Vor-Corona-Zeit. Wir müssen einfach dort anschließen. Im Übrigen dieselbe Figur 1945. Wir müssen nur dort wieder anschließen, wo uns die Träume eines Verrückten 1938 behindert haben. Also diese Fantasie von Kontinuität, weil es ja bisher ohnehin so gut funktioniert hat. Und die anderen, die einen eher kritischen Blick drauf werfen und sagen, ja, das ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Zugleich aber gibt es so andere gesellschaftliche Voraussetzungen, haben sich so andere Standards, auch neue kulturelle Verhaltensweisen in weiten Teilen der Bevölkerung entwickelt, dass in dieser Kontinuität der Betrieb zunehmend droht, an den Rand der Gesellschaft zu rücken. Er wird immer weniger gebraucht. Und wenn Sie eingangs sagen, es gibt wieder die Schlangen und es gibt wieder volle Säle, so stimmt es nur teilweise. Weil wenn man genauer hinschaut, etwa im Rahmen der jüngst veröffentlichten SORA-Studie zu kulturellem Teilnahmeverhalten, so steht dort auch drinnen, dass das Publikum zumindest im zweistelligen Bereich weniger geworden ist. Auch da lässt sich eine signifikante Veränderung des kulturellen Verhaltens feststellen. Und da rede ich gar nicht darum, dass dieses Publikum immer älter wird, dass sich gerade junge Leute immer schwerer tun, die gängigen Settings und Formate zu nutzen. Aber kurz geantwortet heißt das, ja, es gibt große Erwartungen in die Kontinuität und es gibt viele Gründe dafür, Kulturpolitik noch einmal neu zu denken.
Diese neue Agenda versuchen Sie ja einzufangen oder zu skizzieren in dem Sammelband für eine neue Agenda der Kulturpolitik. Es sind sehr, sehr viele Beiträge dabei, viele auch von Ihnen, die das Thema von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Was ist für Sie die Essenz einer neuen Kulturpolitik oder was ist der Fokus? Was müsste im Mittelpunkt stehen?
Im Mittelpunkt könnte stehen zweierlei, damit zusammenhängend, dass wir eine lange Tradition, nicht nur in Österreich, der Produktionslastigkeit haben. Das heißt, es war immer die Aufgabenstellung des Staates, die Produzierenden und ihre Institutionen zu stützen, zu fördern und zu finanzieren. Diese waren dann mehr oder weniger dringlich gefordert, sich um das entsprechende Publikum zu kümmern, Kommunikationen zu entwickeln, Marketingstrategien zu entwickeln. Aber der Staat hat sich in erster Linie als verantwortlich für seine Künstlerinnen gesehen und hat da eine große Ausweitung der Begünstigten gemacht, muss aber dazu fügen, in aller Ungleichheit. Da hat es sehr Privilegierte gegeben und sehr Benachteiligte. Und ich glaube, dass dieses Modell jetzt ans Ende kommt. Und da kann man durchaus auch Vergleiche zu anderen gesellschaftlichen Bereichen sehen. Wir müssen uns stärker um die Nachfrageseite kümmern. Wir müssen uns stärker um die Rezipienten kümmern, um die Nutzer und Nutzerinnen, um die Besucherinnen. Und hier ein neues Gleichgewicht zwischen dem Schaffen und seiner Wirkung im Publikum oder mit dem Publikum zu haben. Es ist sicher mit Gründen, dass die letzten 10, 15 Jahre geprägt waren durch eine kulturpolitische Diskussion um kulturelle Partizipation, um Vermittlung, um Bildung, um kulturelle Teilhabe, alles Signale dafür, kümmert euch doch stärker um die Nachfrageseite und hört damit auf, diese Einseitigkeit im Produktionsbereich, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt, zu befördern. Und auf dem basiert meines Erachtens eine neue Idee von Kunst, die sich nicht in der Repräsentation erschöpft, sondern sich selber als eine Kommunikation versteht. Genau zwischen diesen Produzentinnen und den Nutzerinnen. Es geht viel stärker um Miteinandertun, dieses kulturelle Geschehen gemeinsam zu tragen, um Co-Kreation, um Interaktion, um Kommunikation. Und da würde ich mir eine Transformation des Kulturbetriebes wünschen, der sich vielmehr als eine attraktive Form der Öffentlichkeit verstehen, wo Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, etwas miteinander zu tun haben wollen und wo Kunst eine wunderbar katalytische Funktion wahrnehmen könnte. Aber sehr brutal gesagt, sind wir an die Grenzen der Möglichkeit von Kunstproduktion gekommen. Es wird Land auf Land ab produziert und auch gefördert, und es wird viel zu wenig danach gesehen, was dies denn eigentlich mit denen, für die das gemacht wird, geschweige denn zu sagen, ob es denn nicht besser mit ihnen gemeinsam gemacht werden könnte.
Dieser Wunsch, das Publikum als Nachfragende in den Mittelpunkt zu rücken, verstehe ich das jetzt richtig, das ist ein Wunsch der Kulturszene selbst, der Kunstschaffenden? Oder ist das etwas, was in den Köpfen derer, die die Konzeptionen machen, die vielleicht in der Kulturpolitik sitzen, jetzt als Wunsch formuliert wird?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, und auch da gibt es unterschiedliche Strömungen. Ich erlebe auf der einen Seite eine Avantgarde-Bewegung seit den frühen 20er Jahren, die alle darauf abstellen, Kunst und Leben miteinander noch einmal in ein Verhältnis zu bringen, damit eine Kunst zu schaffen, die aufbaut auf der Durchdringung dieser Kunst in alle Arbeits- und Lebensbereiche von Menschen. Das war im Übrigen auch noch einmal das große Experiment eines alternativen subkulturellen Betriebes in den 70er oder 80er Jahren, die sich schon damals gegen die Repräsentationsfunktion des traditionellen Betriebes verstanden hat. Und jetzt sind wir in einer nicht ganz einfachen Situation, dass diese Vorstellungen, Kunst und Leben noch einmal zu versöhnen, ja überformt worden ist durch einen neoliberalen Ökonomisierungszug. Auch der Kulturbetrieb hat sich professionalisiert, und damit auch seine Erfolgsziele verändert. Und deswegen reden wir ja heute von Produzentinnen und Rezipientinnen. Wir haben nicht einmal eine Sprache mehr dafür, dass Menschen als Menschen Kulturträger sind und damit gleichberechtigt sind, am kulturellen Teilleben teilzunehmen. Und diese Utopie ein Stück weg wieder zu gewinnen, nicht nur ein paar ausgewählte Künstlerinnen zu den Trägerinnen des Kulturbetriebes zu erklären, sondern Communities, Gemeinschaften als Orte, als öffentliche Orte des kulturellen Geschehens zu begreifen, das wäre die Herausforderung. Und wenn Sie fragen, ist das nur der Wunsch, die Wunschvorstellung von ein paar kulturpolitisch strategisch Denkenden? Ja, das ist es. Zugleich orte ich aber eben bestimmte künstlerische Strömungen, die sehr wohl Kunst als Kommunikation begreifen und ein ganz anderes Selbstverständnis gegenüber denen haben, für die und mit denen sie das machen. Aber das vielleicht Allerentscheidendste ist der technologische Aspekt. Ich bin ja ein Fan dafür, sich Kulturpolitik aus der Sicht der Technologieentwicklung anzusehen. Und dann werden wir unschwer sehen, dass die Kultur massiv getrieben war durch technologische Entwicklung. Und das beginnt beim Eisenbahnbau, Elektrizität, Film, Fotografie, Radio, Fernsehen, nicht zu reden vom Film. Und jetzt sind es die digitalen Medien. Und was ich dort sehen kann, ist, dass hier ein zum Teil ganz anderes kulturelles Verhalten zum Ausdruck kommt. Und das ist unmittelbar auf Interaktion gerichtet. Niemand öffnet einen Laptop, um dort 3 Stunden lang irgendetwas repräsentiert zu bekommen. Ich will dort mitwirken, ich will dort mit dabei sein, ich will ernst genommen werden, auch in meiner Besonderheit dabei. Und das ist all das, was der traditionelle Kulturbetrieb nicht zu leisten vermag oder nur sehr unvollständig zu leisten vermag. Er zwingt die Leute in militärische Formationen, wo sie über Stunden ihre Körperlichkeit, ihre Sinnlichkeit vergessen sollen, um sich ausschließlich auf einen bestimmten Act hin zu orientieren. Uns wird jetzt erst wieder bewusst, was das für ein Disziplinierungsakt ist, was das eigentlich für Menschen bedeutet und damit auch ganz viele, die sich der Mühe dieser Disziplinierung nicht unterzogen haben, überhaupt nicht zugänglich ist. Und da geht es nicht um Türen aufmachen, um billige Preise, sondern schlicht um die Fähigkeit, bin ich in der Lage, über mehrere Stunden ruhig zu sitzen und einer Geschichte passiv zu folgen. Und das, was mir die neuen Medien erzählen, ist, dass wir da längst schon ganz woanders sind, dass wir uns hier permanent austauschen, aktiv mitwirken, mitreden, mitfühlen. Und ich glaube, wenn dieses Verhalten vom Betrieb nicht antizipiert wird, dann werden ein paar Leute so wie ich überbleiben. Ja, und die werden weiterhin museal das wahrnehmen, weil sie ja über diese sehr spezifische Fähigkeit verfügen. Aber zu glauben, irgendwelche Instanzen, die Schule, der außerschulische Vermittlungsbetrieb, wäre noch einmal in der Lage, massenhaft Menschen in diese Settings zu zwingen, der, glaube ich, ist vergangenheitsverliebt und das hat mit Gegenwart und schon gar nicht mit Zukunft irgendetwas zu tun.
Ein sehr interessanter Aspekt, den Sie ansprechen, die Digitalisierung, zuletzt auch künstliche Intelligenz als Treiber neuer Formen auch des Kunstschaffens. Ich möchte noch auf einen Begriff zurückkommen, weil Sie sagen, wir haben auch noch gar kein wirkliches Verständnis jetzt über eine Diktion, die wir verwenden, der Begriff der Nachfrageorientierung, den halte ich eigentlich für gefährlich, weil er ja sehr stark dann auch in diese Thematik von Nachfrage und Angebot hineinkommt. Und das ist doch eigentlich eine Sicht auf den Kulturbetrieb, die wir eigentlich vermeiden müssten, um das zu erreichen, was Sie angesprochen haben, nämlich eine neue Form des Sich-Einbringens als Besuchender beispielsweise eines Museums. Die Nachfrage ist ja eben auch zurückgegangen, das haben Sie auch selbst gesagt. Also mit dem Begriff zu operieren, ist der nicht gefährlich?
Ich weiß nicht, ob er gefährlich ist. Er ist eine Zeiterscheinung und Sie thematisieren damit eine andere wesentliche Herausforderung. Wieder zurückkehrend an den Beginn der sogenannten neuen Kulturpolitik in den 1970er Jahren, so hat sich diese ja verstanden als eine Art Schaffung einer Schutzzone für Künstlerinnen und Künstler, die sich im weitesten Sinn diesem Marktverständnis nicht angehörig fühlen. Es sollte ein alternativer Raum geschaffen werden, der sich der Marktlogik zumindest ein Stück weg entzieht. Und er sollte im weiteren Sinn ein politischer Raum, ein gesellschaftspolitischer Raum sein, wo relevante Fragen abseits von Angebot und Nachfrage verhandelt werden können. Wieder komme ich zurück auf diese Idee, damit Kunst und Leben in eine unmittelbare Verbindung bringen zu können. Und jetzt orten wir aber in den 80er, 90er Jahre einen Neoliberalisierungszug, der eben auch vor den Kultureinrichtungen nicht Halt gemacht hat. Stichworte wie Auslagerung, Teilrechtsfähigkeit, Vollrechtsfähigkeit deuten auf der einen Seite an eine wesentliche Emanzipation des Kulturbetriebes. Der Vorteil liegt darin, sie haben sich unabhängiger gemacht von allfälligen staatlichen Vorgaben. Sie können selbstständiger gestionieren und weniger darauf bauen müssen, dass ihnen der Staat vorgibt, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Die negative oder die Kehrseite dieser Medaille ist, dass der Markt hier große Chancen gesehen hat. Das sind zum Teil große Wirtschaftskörper, die es lohnt, im Detail bearbeitet zu werden. Und für mich ist erstaunlich zu sehen, wie auch plötzlich in diese staatlichen Betriebe neue Erfolgskriterien hineinwachsen. Es geht um Quotenregelung, es geht um Drittmittelakquisition, es geht um Kooperation mit anderen Unternehmungen. Also eigentlich sehr marktkonforme Kriterien, die Eingang in die auch staatliche Kulturpolitik finden. Währenddessen das, was ursprünglich die Substanz von Kulturpolitik war, nämlich Gegenentwürfe gegen die Allmacht des Marktes zu schaffen und damit auch eine andere Vorstellung, einen Möglichkeitsraum der menschlichen Verwirklichung zu schaffen, das hat obsolet werden müssen. Und eine der Konsequenzen aus Corona, da ging es immer um die Frage der Systemrelevanz, wenn Sie sich erinnern, ist, der Kulturbetrieb ist in Wirklichkeit ein Teil der Freizeitindustrie und er verhält sich völlig marktkonform. Und daher sind eben so Begriffe wie Produktion und Nachfrage relevant geworden. Und das Elend, das ich sehe, ist, dass auch weite Teile des freien Bereiches, die ja ursprünglich angetreten sind als die große Alternative dazu, diesen Marktvorgaben unterworfen werden. Auch sie müssen sich professionalisieren, auch sie müssen nachweisen, dass sie entsprechende Quoten erfüllen, auch sie müssen manageriales Verhalten einbringen. Auch sie müssen sich moderner Marketingmethoden bedienen. Der Nachteil, sie sind von den Ressourcen ja wesentlich schlechter ausgestattet als die großen Tanker, müssen also immer im Nachteil dabei sein. Was da abhanden gekommen ist, ist im tieferen Sinne die Begründung dessen, warum es überhaupt Kulturpolitik noch braucht. Wenn eh der Markt in weiten Teilen das Geschäft übernommen hat, dann habe ich Sorge, dass wir gegenüber breiten Teilen der Bevölkerung heute noch einmal eine gute Begründung dafür angeben können und sagen, aber Kulturpolitik und damit auch Umverteilung von öffentlichen Ressourcen braucht es, um damit das meritorische Gut Kultur weiter gut begründen zu können. Das macht mir Sorge und das, glaube ich, ist auch ein essentieller Bestandteil bei der Suche nach einer neuen Agenda der Kulturpolitik.
Nun wurde die Pandemie oder diese Zäsur von der Kulturpolitik ja genützt, um den Prozess zu einer neuen Kunst- und Kulturstrategie aufzusetzen. Also ich spreche da an das von Staatssekretärin Mayer initiierte Nachdenken, ja, diesen Prozess. Ist dieser Prozess, ist die Pandemie gut genützt worden, um zu guten Konzepten zu kommen, beziehungsweise sind diese Desiderate, die Sie angesprochen haben, stärkere Vermittlungsaspekte, ein Zusammenwachsen von Kunst und Leben, sind die erfüllt mit dieser Kunst- und Kulturstrategie, die ja nun abgeschlossen ist und zu Leitlinien des Bundes führen soll?
Ich tue mir hier schwer, eine insgesamte Einschätzung zu treffen. Ich lese im Regierungsübereinkommen, dass der Bund, dass die Bundesregierung sich vorgenommen hat, eine eine Kunst- und Kulturstrategie zu entwickeln. Ich kann einige Versatzstücke erkennen. Es haben einzelne Veranstaltungen auch in den Bundesländern stattgefunden. Aus diesen kann ich keinen strategischen Ansatz erkennen. Was ich aber sehr wohl erkennen kann, ist das erklärte Bemühen der vor allem zuständigen Kunststaatssekretärin Andrea Mayer, dem Sektor sowas wie die Vorstellung einer Kontinuität zu vermitteln. Sie ist wie kaum eine andere versiert in Verwaltungshandeln und kann damit dem Betrieb ein Gefühl geben, es geht eh weiter und macht euch keine allzu großen Sorgen. Und darüber hinaus hat sie sich einzelne Momente vorgenommen, die würde man sie zusammendenken und würde man sie in eine Konzeption binden, durchaus als Versatzstücke einer solchen Strategie zu sehen, weil bestimmte Themenstellungen unabdingbar geworden sind. Das Interessante, das ich dabei finde, ist, und da kommen wir noch einmal auf ein grundsätzliches Thema, ist, dass diese Versatzstücke im Wesentlichen außerkünstlerischer Natur sind. Wenn das Kulturfördersystem oder das Kunstfördersystem seit den 1970er Jahren immer auf der Idee einer künstlerischen Qualitätsvorstellung beruht hat und hier Gremien und Intendanten eingesetzt worden sind, um die Idee von künstlerischer Qualität aufrechtzuerhalten, so scheint mir auch im Zuge dieser Ausfranzung, was denn alles Kunst sein könnte, die Frage der Qualität zunehmend fraglich geworden zu sein. Die einzig letzte verbindliche Möglichkeit, Qualität von Kunst zu beantworten, das macht der Kunstmarkt. Und wieder sind wir bei Kriterien, die gesellschaftspolitisch gar nichts erzählen, sehr wohl aber über die Dominanz des Marktverhaltens. Und in dem Maße, in dem sich der Staat schwerer tut, über Qualität von Kunst signifikante Aussagen zu treffen, kommen außerkünstlerische Kriterien mit ins Spiel. Ein lang gehegter Wunsch, vor allem der freien Szene, Fair Pay zu machen. Was heißt, es soll endlich auch ein halbwegses Entlohnungssystem für diejenigen geschaffen werden, die den Kulturbetrieb wesentlich mitprägen. Die Frage der Nachhaltigkeit ist aufgekommen. Die Frage der Ressourcenschonung, die Frage der Mobilität, nicht zu reden von Digitalisierung oder auch den Bezug auf Globalisierung bis hin zu Fragen der Xenophobie, der korrekten Unternehmensführung, aber auch Fragen des Antikolonialismus. Alles ganz entscheidende Dinge, die im Wesentlichen den Kontext beschreiben, in dem der Kulturbetrieb stattfindet, währenddessen in Bezug auf Qualitätsvorstellungen der Staat ein Rückzugsgefecht hat. Und Sie müssen sich vorstellen, was das für eine dramatische Veränderung ist. Wenn ich als junger Mensch in den 50er und 60er Jahren noch in einem Milieu aufgewachsen bin, wo der Staat ganz genau gewusst hat, was gute Kunst ist, Gesetze gegen Schmutz und Schund erlassen worden sind, so sieht er sich heute im Wesentlichen draußen aus dieser Frage, und das entspricht durchaus auch einem Verständnis einer diversifizierten Gesellschaft, wo viele Subszenen existieren und die haben alle ihr eigenes Qualitätsverständnis, die haben ihre eigenen Selbstvergewisserungen, im Übrigen auch ihre eigenen Formate, wie sie künstlerisches Miteinander verhandeln. Die Dominanz des Staates in Bezug auf was ist Qualität der Kunst ist von gestern. Und das ist, also das, alleine das durchzubuchstabieren, ist eine gewaltige kulturpolitische Aufgabe.
Wäre das die Kernaufgabe staatlicher Kulturpolitik, für Qualität zu sorgen?
Ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass das nicht mehr möglich ist
in einer Ausdifferenzierung. Was wäre da
die Aufgabe? Für mich ist eine ganz zentrale Aufgabe, den Kulturbetrieb dahingehend umzubauen, dass er sich als eine Form von Öffentlichkeit versteht, wo Menschen mit unterschiedlichen, wieder kulturellen, ethnischen, sozialen Hintergründen zusammenkommen und etwas miteinander zu tun haben wollen. Gerade dort, wo uns alle sonstigen Öffentlichkeiten aus dem Blick geraten, die Parteien schaffen das nicht mehr, die Kirchen schaffen das nicht mehr, andere Interessenvertretungen, wäre für mich der Kulturbetrieb eine unglaubliche Ressource als ein Möglichkeitsraum, wo Zukünfte, aber auch Probleme der Gegenwart auf eine ebenso ernste wie spielerische Weise verhandelt werden können. Und ich wiederhole mich, ich glaube, gerade Künstlerinnen mit ihrem Sensorium, mit ihren spezifischen Fähigkeiten hätten da eine überragende Bedeutung als Katalysatoren für solche Prozesse. Dementsprechend wäre der Umbau des Kulturbetriebs für mich dahingehend zu setzen, ja, lass uns weiter das eine oder andere, was uns wichtig ist, präsentieren. Ja, der Kulturbetrieb ist eine Repräsentationsanstalt, aber viel wichtiger ist das, was jenseits dieser traditionellen Schranken von Bühne auf der einen Seite und Publikumsraum oder hellstrahlender Bühnenraum und dunkler, anonymisierender Publikumsraum, was da passiert. Kulturpolitik wäre gut beraten, wenn sie endlich anfänge, die Menschen ernster zu nehmen und sie nicht zu reduzieren auf dieses Konsumentenverhalten. Sie sind kulturelle Existenzen. Sie bringen ganz viel Know-how und sei es als Lebenserfahrung mit und dann auch in spezifischen Feldern tätig. Das ist mühsam, weil es weil wir alle unterschiedlich sind und nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Aber es ist unglaublich lohnend und das erzählen mir auch immer wieder Künstlerinnen, die sich auf diese Prozesse mit undefiniertem Ausgang einlassen, eine neue Balance herzustellen zwischen denen, die von Profession weg Kunst machen und diejenigen, die bereit sind, mit dieser Kunst etwas zu tun. Hm?
Mir gefällt diese Formel gut, der Staat sozusagen als Garant für die Bewahrung oder auch für den Bau vielleicht von Möglichkeitsräumen, weil da schon auch mitschwingt, dass Kunst ja frei ist, dass sie eigentlich auch frei gehalten werden soll, dass man ihr die Möglichkeit zur Entfaltung geben soll. Wenn ich jetzt an den Sammelband und an die vielen Beiträge denke, so fordern sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren eigentlich diesen Kontext, den sie erwähnt haben, zu einem Programm der Kulturpolitik zu machen, also der Kontext beispielsweise der Nachhaltigkeit, das Klimathema, Diversität, Dekolonialisierungsstrategien und so weiter. Also fast eine, möchte man sagen, Überfrachtung eigentlich einer Kulturpolitik und unglaublich viele Vorgaben. Und da stelle ich mir die Frage, ist das nicht eigentlich eine Engführung des Kulturbetriebs oder eine Korsettierung von Kunst? Sie greifen in einem Beitrag Muschk auf, der Kunst sieht als Freiraum für Ambivalenzen. Sind diese Ambivalenzen dann überhaupt noch möglich, wenn ich so viel vorgebe, was der Kulturbetrieb und was die Kunst sozusagen machen muss, woran sie sich orientieren muss, also die Themen vorgebe?
Zwei Antwortversuche. Ich halte die sogenannte Freiheit der Kunst für ein ganz wichtiges Gut, weil es die Voraussetzung für die Schaffung dieser Möglichkeitsräume bietet. Und in diesem Sinne muss Kunst überhaupt nichts, sondern es ist eine Provokation für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Aber genau in dieser Unabhängigkeit schafft sie überhaupt erst die Voraussetzungen, dass wir uns in diesen Ambiguitäten erkennen können und etwas damit machen können. Und das bringt mich zu einer Parallelität im Bereich der Arbeitswelt. Wenn wir hier ein traditionelles Setting haben, wo Menschen sich erkennen entlang ihrer jeweiligen beruflichen Tätigkeit. Das gibt ihnen Identität, das gibt ihnen ihre Bestimmung. Und wir sind auch da in einer Transformationsphase und die jungen Leute, die eine andere Work-Life-Balance suchen, sind ja dafür nur ein Indiz, dass die Bedeutung der Arbeitswelt ein Stück weg zurückrücken könnte und damit sowas wie selbstbestimmtes Leben als eine Idealfigur daherkommen können. Und das können wir jetzt zuträmmeln mit Freizeitangeboten, die Leute irgendwie beschäftigen und damit ruhig zu halten. Oder wir könnten das ganz analog zu dem, was ich zuerst zur Kunst gesagt habe, allen Menschen zumindest als Denkfigur mitgeben. Ja, auch ich bin in diesen Ambiguitäten. Auch ich bin frei und ich kann mir Anleihen in der Umgangsweise damit bei Künstlerinnen und Künstlern suchen. Also da könnte der Künstler noch einmal zu einer Leitfigur des 21. Jahrhunderts werden, wo uns die Logik der Arbeitswelt ein Stück weg, ich will nicht sagen abhanden gekommen, das ist viel zu weit, aber wo sie sich ein Stück weg relativiert und auch mit all diesen digitalen Entwicklungen künstliche Intelligenz noch einmal aufzwingt, darüber nachzudenken, was bedeutet überhaupt Menschsein? Was bedeutet die Freiheit, Mensch sein zu können und in der eigenen Widersprüchlichkeit ein sinnstiftendes Leben führen zu können? Das ist die eine eher ideale Geschichte. Die reale geht davon aus, ob wir wollen oder nicht, sind auch künstlerische Tätigkeiten immer in Kontexten eingebunden. Auch Künstler entgehen dem nicht. Und wenn ich bestimmten Interpreten folge, dann muss ich zum Schluss kommen, dass sich weite Teile der Kunstproduktion längst in einer Weise mit dem Kunstmarkt versöhnt haben, dass es zur Ununterscheidbarkeit wird. Reden wir jetzt über Produktmarken oder reden wir über Kunst? Wolfgang Ulrich als ein Exeget dieser Geschichten. Also stärker können die Zwänge gar nicht sein. Und demgegenüber glaube ich schon, dass es Aufgabe von Kulturpolitik sein könnte, darüber nachzudenken, was sind denn mögliche und notwendige Rahmenbedingungen, in denen das Kunstschaffen stattfinden kann. Und so wie die Kunst selber immer auch der Form bedarf, um die Form zu überwinden, so gilt das auch für den Gesamtbetrieb. Je klarer wir darüber Bescheid wissen, wie die Beschäftigungsverhältnisse sind, wie die Ressourcen sind, wie die Einbettung in die Gesellschaft insgesamt ist, desto eher können wir uns auch dazu verhalten, ja, und können Strategien im Umgang mit diesen gesellschaftlichen Realitäten sehen. Und ich komme um den Befund nicht herum, dass sich eben unsere gesellschaftliche Verfassung in den letzten zwei, drei Jahrzehnten fundamental geändert hat. Und ich kann jetzt wieder in Anlehnung an eine Kulturpolitik der 70er Jahre davon reden, wir müssen für den Kunstbetrieb einen Schutzraum, eine Käseglocke schaffen, wo alles ganz anders ist, wo zwar die Leute einander vergewaltigen können und Hierarchien wurscht, weil es bedeutet für den Rest der Gesellschaft ja ohnehin nichts. Oder ich kann mich dazu entschließen, diesen Betrieb zu emanzipieren und sagen, er ist ein relevanter Faktor in der Gesellschaft und damit ist er eben auch anschlussfähig an den Kontext, in dem er sich verbindet und kann seine spezifischen Fähigkeiten auch in anderen Sektoren wirksam werden lassen. Ob das jetzt in der Gesundheits-, in der Sozial-, in der Bildungs-, nicht zu reden von der Bildungs-, von der Bildungspolitik dabei ist. Also ich glaube, es geht schon auch um eine Neuverortung, um das Schaffen einer Relevanz des Kulturbetriebs im 21. Jahrhundert.
Sie sprechen diese Allianzen an, die sehr oft gefordert werden, Allianzen und Kooperationen der Kunst. Sie haben jetzt den Bildungssektor oder die Bildungspolitik genannt. Die halte auch ich für einen sehr wichtigen Allianzpartner von Kunst und Kultur. Ist ja auch angesprochen in der Strategie des Bundes. Wenn ich mir die Realität ansehe, es gibt jetzt den Lehrplan neu in der Bildungspolitik. Sie kennen vielleicht auch die Details. Dort ist die Rede von Orientierung an Kompetenzen, Förderung von Kreativität. Also alles Ansätze, die eigentlich schon an sich dazu geeignet sein müssten, dass ich emanzipatorische Prozesse auslöse, dass ich mich auch als junger Mensch vielleicht anders erlebe durch die Befassung mit Kunst, dass ich Wissen auch in einer anderen Form erwerbe bzw. auch einsetze. Sie haben sehr viel Erfahrung aus der Vergangenheit auch zu der Schnittstelle Kultur und Bildung. Mhm. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, wenn Sie eben jetzt auf diesen Lehrplan neu, auf die gegenwärtige Bildungspolitik schauen, wie beurteilen Sie die Chancen, dass Kunst hier diesen emanzipatorischen Prozess lostritt?
Erlauben Sie mir auch hier einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Die originale Konstellation war im Verhältnis zwischen Kulturbetrieb und Bildungsbetrieb, dass Teile der Bildung dafür da waren, und zwar gerade in Gestalt ihrer höheren Schulen, ein bourgeoises Publikum als Nutzer des Kulturbetriebes auszubilden. Die sollten mit den Details des Kanons ausgestattet werden, sich selber als kulturelle Träger erkennen und dann im Kulturbetrieb ihren Distinktionsgewinn zelebrieren können. Der Großteil der Leute, eben vor allem die arbeitende Bevölkerung, die auf einen anderen Schultyp verwiesen gewesen ist, sollte von all diesen Dingen nichts mitkriegen, brauchte es auch gar nicht, weil eh niemand angenommen hat, dass die jeweils den Weg in die Staatsoper finden würden. Für die war ein Unterhaltungsangebot vorgesehen, das ganz anders funktioniert. Und jetzt hatten wir in den 70er und 80er Jahren eine bildungspolitische Aufbruchsstimmung, die ein Stück weg gehofft hatte, mehr und mehr Leute würden höhere Bildung genießen können. Sie würden damit Teil eines gemeinsamen Mittelstandes und würden damit auch gemeinsame Werte teilen können, die sich im Kulturbetrieb abbilden würden. Die Fantasie, es gäbe nicht nur eine wohlfahrtsstaatliche Umverteilung, sondern es gäbe auch eine kulturstaatliche Umverteilung, wonach die Aufgabe des Bildungsbetriebes wäre, immer mehr Menschen auch vorzubereiten als kundige Mitwirkende am Betrieb. Und dieses Konzept ist meines Erachtens in den 80er, 90er Jahren zusammengebrochen, weil Schule nach wie vor in ihrer Zweiteiligkeit Ungleichheit erzeugt und weniger denn je heute geglaubt wird, dass Schule in der Lage wäre, diese Vorbereitungsarbeit noch einmal zu leisten. Und insofern sind alle dieses, ich würde sagen, wirklich dümmliches Gerede aus dem Kulturbetrieb, diese Forderungen, die Schule solle doch besser die jungen Leute darauf vorbereiten, ein sehr apolitisches Denken, weil es nicht berücksichtigt, dass die gängige Bildungspolitik eher auf Ausdifferenzierung gerichtet ist, also auf Verschärfung von Ungleichheit, denn als auf Integration, wie das noch in den 1970er Jahren der Fall ist. Wenn Sie jetzt auf den neuen Lehrplan kommen, dann finde ich das insgesamt sehr spannend, weil es auf etwas Grundsätzliches verweist. Nein, Schule bereitet nicht mehr auf den traditionellen Kulturbetrieb vor. Dort ist die Geschichte des Kanons gegessen. Und auch halbwegs gebildete junge Leute schreiben heute Brahms mit harten P-R-A-S. Das sagt ihnen einfach nichts mehr. Und das holen wir auch nicht mehr ein. Ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen. Stattdessen stellt Schule wesentlich stärker auf Eigentätigkeit ab, auf Kreativität, auf Mitgestaltung dabei. Und da sollen von mir aus auch Facetten des kulturellen Erbes mit eine Rolle spielen. Aber indem wir da jetzt darüber reden, wird mir noch einmal deutlicher bewusst, ob das nicht eine wesentliche Beispielswirkung für das hat, wohin auch der Kulturbetrieb gehen sollte, wo er sich jetzt mit allen möglichen Bildungs- und Vermittlungsprogrammen bemüht, doch noch neue benachteiligte Zielgruppen an sich zu binden, dass die doch irgendwie noch das Programm des 19. Jahrhunderts affirmieren lernen. In der Schule lernen sie ganz was anderes, nämlich zu sich zu kommen, eine persönliche Emanzipationsgeschichte durchzumachen. Und als solches wollen sie auch im Kulturbetrieb wahrgenommen werden. Ich wiederhole mich, auch dort wollen sie ernst genommen werden. Dort wollen sie sich nicht nur mit ihren Augen und Ohren einbringen, sondern als ganze Existenzen. Das wird eben auch durch die digitale Revolution noch einmal gefördert. Und das wäre für mich eine große Geschichte, wenn es am Beispiel von Schule gelänge, hier auch im Kulturbetrieb neue Settings, neue Formate zu entwickeln, die ein neues Miteinander schaffen, mehr denn diese Grenzen bestätigen zwischen denen, die machen und diejenigen, die rezipieren.
Können Sie da vielleicht schon ein paar konkrete Beispiele geben, wie diese Formate aussehen sollen, die diesen Emanzipationsprozess ermöglichen, die auf die Vermittlung abstellen, die auch eine enge Zusammenarbeit beispielsweise von Kunst und Schule ermöglichen? Zeichnet sich da schon etwas ab oder sind wir da immer noch im Raum, darüber nachzudenken, ohne dass sich etwas materialisiert hat?
Ich glaube, da passieren Formate? Ganz viele, zum Teil sehr faszinierende Formate. Alleine, dass sich in den letzten Jahren dieser Vermittlungsbereich professionalisiert hat, ist für mich ein Zeichen. Und am Anfang waren die Vermittlerinnen vor allem dazu da, dass irgendetwas vorbereitet worden ist und drei Tage vor Aufführungsbeginn man dann den Vermittlerinnen zugerufen hat, so, und jetzt machen wir uns die Hüte voll, mach Kontakt mit den Schulen und wir brauchen Auslastungszahlen dafür. Und da ist viel weiter gegangen, wenn ein anderes Ernstnehmen vor allem auch eines potenziellen jugendlichen Publikums stattgefunden hat, wo man versucht, an den Arbeits- und Lebensrealitäten der Menschen anzuknüpfen und Bezüge herzustellen, wo es viel prozesshafter zugeht, offener zugeht, als bestätigend im Zuge einer Repräsentation. Wenn Sie gerne Beispiele hätten, mir fällt da etwa die Initiative Blinklicht ein von Ernst Schmiederer, der vor allem mit jungen migrantischen Jugendlichen zusammenarbeitet. Er lädt sie ein, ihre Geschichten in eine verschriftlichte Form zu bringen. Und für viele der jungen Leute ist das was völlig Undenkbares eigentlich. Was soll ich zu mir schreiben? Wer bin ich überhaupt? Und hier ein Format zu entwickeln, die jungen Leute einlädt und sagen, sich selber zu verschriftlichen, sich selber eine Geschichte zu geben und sich damit selber in der Gesellschaft zu verorten. Und er geht ganz liebevoll mit denen um, nimmt sie gleichermaßen ernst wie Texte von professionellen Schreiberinnen, bereitet sie auf, bringt sie in eine Buchform, macht öffentliche Veranstaltungen damit und wertet diese Geschichten damit in einer Weise auf, dass eben nicht nur die Geschichten aufgewertet werden, sondern die Jugendlichen selber. Und ich bin fest überzeugt, dass die Jugendlichen dann auch ein anderes Verhältnis zu anderen literarischen Ausdrucksformen gewinnen, weil sie es ja selber getan haben, weil sie selber mit dieser Schriftform einen Bezug hergestellt haben.
In dem Band für eine neue Agenda der Kulturpolitik wird viel über Kultur und auf der anderen Seite über Kunst gesprochen. In Ihrem Vorgängerband Kann Kulturpolitik, Kann Politik Kultur, haben Sie ein Manifest veröffentlicht, wo Sie diese Begriffe präzisieren, wo Sie ganz klar herausstellen, dass das eine Kunst ist und das andere Kultur. Es gibt nicht Kunst und Kultur als gemeinsamen Begriff. Rudolf Burger, der hier viele Jahre Rektor der Angewandten war, hat 2011 geschrieben, kaum ein Begriff sei semantisch so verwahrlost wie der Begriff der Kultur, keiner so hoch valorisiert, er sei eigentlich eine sinnentleerte Phrase. Ich habe mir bei der Lektüre des Bandes auch die Frage gestellt, warum kommt nicht vis-à-vis von Kunst und Kultur, ich halte diese Trennung auch für wichtig, nicht auch der Begriff der Zivilisation vor? Nämlich auch mit Blick auf einen größeren Raum, nämlich Europa. Der Begriff der Zivilisation kommt nicht vor. Ist der diskreditiert in der Kulturpolitik oder in der Szene? Warum wird so wenig über Zivilisation gesprochen?
Weil das nur meines Erachtens verstehbar ist vor dem besonderen historischen Hintergrund in Deutschland, aber auch in Österreich. Und in beiden Fällen handelt es sich um das Scheitern einer bürgerlichen Revolution und damit einem aufsteigenden Bürgertum, das nicht in die Lage versetzt worden ist, adäquat am politischen Geschehen teilnehmen zu können und schon im 19. Jahrhundert zu einer entwickelten demokratischen Verfassung beitragen zu können. In beiden Fällen haben sie sich ein Ersatzfeld gesucht, nämlich die Kultur, den Kulturbetrieb, den sie sehr schnell dann auch als höher eingeschätzt haben als das, was in den Parlamenten passiert. Quasi Kultur als das Nonplusultra der Rückversicherung eines politisch schwachen Bürgertums. Einer der Gründe, warum ich jedenfalls vermute, dass bis heute in Österreich ganz besonders sowas wie ein autoritäres Unterfutter besteht, weil man das Politische gerne abwertet und stattdessen die Größe der Kultur setzt. Das ist meines Erachtens ganz anders in anderen Ländern passiert, wo man ja, wo in England eigentlich der Begriff Culture eher ein Fremdwort gewesen ist, sondern man sich auf der Höhe der kapitalistischen Entwicklung gesehen hat, man auch um demokratische Entwicklungen gerungen hat, beziehungsweise die Demokratie eine lange Tradition gehabt hat. Und es gibt Autoren wie Legge, wie etwa, die sagen, in Wirklichkeit hat es sich beim Ersten Weltkrieg auch um einen Kulturkrieg gehandelt, wo die Mittelmächte in ihrer antidemokratisch oder demokratisch skeptischen Art sich gegen die Errungenschaften der Zivilisation gerichtet hat und stattdessen ihre tiefe Kultur, ihre Eigentlichkeit in der Kultur hier noch einmal in den Vordergrund gerückt hat. Für mich wäre die Zivilisation schlicht das Grundgerüst der gesellschaftlichen Verfasstheit, wo es eben um gesetzliche Grundlagen, um menschenrechtliche Grundlagen, um Verlässlichkeit der politischen Verfahren geht. Und nicht umsonst hat der schon erwähnte Rudolf Burger auch von der falschen Wärme der Kultur gewarnt, immer glaubend, wir können uns herumstehlen und den harten Kampf eben um diese zivilisatorischen Errungenschaften, wenn es nur genug Kultur geben würde. Das bringt mich zu dem Punkt, dass ich Kultur immer als eine zweischneidige Geschichte sehe und immer wieder hineinschreie in den Kulturbetrieb, hütet euch davor zu glauben, wenn ich das Wort Kultur auch nur in den Mund nehme, dann ist schon das Gute mittransportiert. Das kann nur, es kann sich nur um etwas Gutes handeln. Das Gegenteil ist der Fall. Kultur ist eine zweischneidige Geschichte, weil es sich durchaus auch gegen zivilisatorische Errungenschaften richten kann. Und für mich ist fatal, dass im Moment es vor allem die Rechtspopulisten sind, die überhaupt eine Kulturpolitik betreiben würden. Und sie tun es durchaus im Angriff gegen die zivilisatorischen Errungenschaften. Und wenn ich etwa nach Russland schaue, dann habe ich auch den Eindruck, dort erwacht noch einmal sowas wie ein kulturelles Großmachtsgehabe, Ruski Mir, und das kann sich über alle zivilisatorischen Grundsätze hinwegsetzen, wenn nur die russische Kultur geschützt und gepflegt werden kann. Eine sehr gefährliche Geschichte, aber Sie haben völlig recht, wir haben vielleicht zu wenig Bedacht auf dieses Spannungsverhältnis genommen, das es immer auch zwischen Kultur und Zivilisation gibt.
Eine abschließende Frage, Michael Wimmer. Gibt es eine Maßzahl für zu viel oder zu wenig Kultur in einer Gesellschaft?
Nein, die gibt es natürlich nicht. Was es aber sehr wohl gibt, ist spätestens seit der Entwicklung des breiten Kulturbegriffs in den 1970er Jahren sind wir gefordert anzuerkennen, dass jeder Mensch in gleichem Maße mit Kultur ausgestattet ist. Wir alle sind kulturelle Existenzen. Und deswegen kann es nicht zu viel Kultur geben, sondern es kann immer nur darum gehen, welche kulturelle Ausdrucksform darf mitspielen, darf mitreden, darf unser kulturelles Geschehen mit beeinflussen. Und wenn wir Emanzipation ernst nehmen, dann dürfen wir den Kulturbetrieb nicht ein paar Spezialisten und Spezialistinnen überlassen, sondern müssen alle miteinander den Job übernehmen. Das ist eine Zusage, es ist aber auch ein Auftrag. Wir müssen uns alle als kulturelle Existenzen erkennen und so wie in der Demokratie auch in der Kultur einen entsprechenden Beitrag leisten. Ich halte das alleine von der Diktion zunehmend verhängnisvoll, wenn es ein paar Leute gibt, die für sich beanspruchen, sie wären Kulturträger, sie wären für die Kultur verantwortlich oder gar sie wären die Kultur. Nichts ist falscher als das. Wir sind in der Notwendigkeit, uns alle als kulturell zu erkennen und mit zu beeinflussen, was auf der Tagesordnung ist innerhalb des Kulturbetriebs. Das ist noch ein sehr weiter Weg, den wir da zu gehen haben, aber vielleicht kann eine solche neue Agenda mithelfen, sich nicht nur auf ein paar Menschen zu konzentrieren, die mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet sind, die sie zu ästhetischen Expertinnen macht, sondern uns allen zuzuschreiben, wir sind Kultur.
Das war Herausgehört, der Bücherpodcast zur Edition Angewandte. Alle Folgen finden Sie auf dieangewandte.at/herausgehört. Eine Übersicht der Bücher in der Edition Angewandte bietet die Website www.dieangewandte.at. Bestellungen unter www.degreuter.com. Bleiben Sie neugierig.